Ganz herzlichen Dank für die wunderschönen Lieder, die wir gehört haben. Und nun kommen wir zu dem mehrfach angekündigten Thema: Kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? Und ich möchte dazu wieder einen Text aus dem Neuen Testament lesen, diesmal von Johannes geschrieben. Wir hatten an den beiden vergangenen Abenden Lukas, heute Johannes, das war einer der Augenzeugen des Lebens, Leidens und Sterbens Jesu Christi und seiner Auferstehung. Und er schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 9 bis 13 folgende Sätze. 1. Johannes 5, 9 bis 13. Benni, du kannst ruhig bleiben, der Stecker ist noch nicht drin, ich stecke ihn gleich danach. Wir hören erst den Bibeltext. Johannes schreibt: Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen oder die Meinung von Menschen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis gegeben hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, das Gott über seinen Sohn gegeben hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Bitte einen Augenblick um Entschuldigung. Da war eben noch mal der Stecker abgezogen und jetzt haben wir hoffentlich die Verbindung. Jetzt kann ich nichts mehr machen? Ja, jetzt. Gut. So, jetzt können wir das auch hier mitverfolgen. Kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? Viele Leute sagen, Glauben heißt nicht wissen. Und interessant ist, dass wir Menschen aber so beschaffen sind, dass wir auf allen Gebieten unseres Lebens gerne Gewissheit haben möchten. Wir denken in der Naturwissenschaft, da gibt es Gewissheit. In der Physik, in der Chemie, in der Astronomie, da wo man die Dinge bis auf die kleinsten Einheiten berechnen kann. Aber Christentum und Gewissheit, das ist doch so eine nebulöse Sache. Wie kann es denn da Gewissheit geben? Ist das nicht interessant, dass wir Menschen eben so gestrickt sind, dass wir auf allen Gebieten unseres Lebens Gewissheit haben wollen? Stellen Sie sich vor, es würde Ihnen irgendwo wehtun. Dann gehen wir zum Arzt. Dann sagen wir: Herr Doktor, mir tut's hier weh. Bitte machen Sie eine Röntgenaufnahme. Nein, Computertomographie, Kernspintomographie. Wir wollen Gewissheit haben, da könnte etwas Unangenehmes sein, dass es rechtzeitig zu behandeln gilt. Nehmen wir an, jemand tritt eine neue Stelle an. Keiner geht dahin und sagt, naja, die in der Personalabteilung, die werden das alles richtig machen. Man will wissen, wie viel verdiene ich dort? Wie viel Urlaub, ganz wichtig, ja? Wie viel Sozialleistungen und dergleichen? Wir wollen Gewissheit haben. Noch ein Beispiel, hier sind auch ein paar junge Leute unter uns. Da verliebt sich ein junger Mann in ein junges Mädchen. Sowas soll ab und zu vorkommen. Und eines Tages will er will Gewissheit haben und fragt sie: Wie ist das mit uns? Wird das was? Und dann antwortet sie: Jein. Glaubt ihr, dann wird er glücklich sein? Der will ein ganz klares Ja oder ein klares Nein. Mit einem Jein kann der nichts anfangen, kann der nicht leben, der braucht Gewissheit. Und so ist es auf allen Gebieten unseres Lebens. Wir möchten gerne Gewissheit. Aber ist es nicht eigenartig? Gott gegenüber wo wir einmal die nie endende Ewigkeit verbringen, da sind wir manchmal erstaunlich großzügig und leichtfertig und tun so, als sei das eine Randfrage. Dabei ist es die Frage aller Fragen, wo wir einmal sein werden, wenn dieses Leben hier zu Ende ist. Wenn Sie natürlich meinen und davon überzeugt sind, da kräht kein Huhn und kein Hahn mehr nach mir, dann ist alles aus, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Aber dann könnte es unter Umständen doch ein böses Erwachen geben, wenn dem eben nicht so ist, wie Sie vermuten. Ich bin überzeugt, es gibt ein Leben nach dem Tod und das bin nicht nur ich, sondern wir können die Bibel aufschlagen, wo wir wollen. Die Männer und Frauen, von denen die Bibel berichtet, die gläubigen Männer und Frauen, sie hatten Gewissheit. Sie hatten Gewissheit. David sagt schon im Alten Testament, er wird mich erretten aus der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Habe ich gestern Abend bereits schon einmal zitiert. Und Johannes hier schreibt, wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Die Männer und Frauen in der Bibel hatten Gewissheit. Nun stellen wir heute Abend 4 Fragen und geben hoffentlich auch 4 Antworten. Erste Frage, worauf gründet sich die Gewissheit der Männer und Frauen in der Bibel? Worauf gründet sich ihre Gewissheit? Antwort, auf Tatsachen, auf Fakten. Gewissheit muss auf Fakten gründen, die kann nicht auf Vermutungen und Eventualitäten gründen. Fakten, Tatsachen. Und ich darf Ihnen mal ein paar dieser Tatsachen nennen. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das ist eine Tatsache. Er war Gottes Sohn. Manche halten ihn für einen Religionsstifter, wie Buddha, Konfuzius oder Mohammed. Manche denken, er sei der erste Hippie gewesen, der mit langen Haaren und einem wallenden Bart durch die Gegend gelaufen sei. Manche meinen, er wäre ein Sozialrevolutionär gewesen, der irgendwie eine bessere Gesellschaft schaffen wollte und dann doch gescheitert ist. Und manche halten ihn sogar für einen Edelmenschen, vielleicht sogar der beste Mensch, der je über diesen Erdboden ging, aber doch nicht Gottes Sohn. Ein Mensch, ein guter Mensch, ja, aber doch nicht Gottes Sohn. Und da muss ich Sie nun aufmerksam machen auf das, was Johannes hier schreibt. Er sagt, wenn wir das Zeugnis oder die Meinung von Menschen annehmen, dann haben wir eine Menschenmeinung. Menschen machen sich seit 2000 Jahren Gedanken über Jesus Christus. Die Philosophen zerbrechen sich den Kopf, die Historiker, die Theologen und viele andere. Aber wenn wir ihre Meinung annehmen oder was im Fernsehen gesagt wird, im Radio, im Internet, in den Zeitungen, in den Medien, dann haben wir eine Menschenmeinung. Johannes sagt, Gottes Zeugnis ist größer, denn Gott hat Zeugnis abgelegt über seinen Sohn. Als Jesus von Nazareth damals zur Taufe ging am Jordan, da ließ er sich taufen von Johannes dem Täufer und der Himmel ging auf und eine Stimme war zu hören, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat nicht gesagt, schaut mal, was ich euch für einen schönen Religionsstifter geschickt habe. Die kamen nicht vom Himmel. Die hat die Erde selber hervorgebracht, die Religionsstifter. Aber er kam vom Himmel. Da ist einer vom Himmel zurück auf die Erde gekommen, ja? Oder überhaupt. Er kam vom Himmel. Und sehen Sie, das ist mir sehr wichtig, dass ich glaube, was Gott gesagt hat und nicht zuerst, was Menschen gesagt haben. Ich höre mir das an. Ich akzeptiere jede Meinung. Ich prüfe das, was Leute sagen. Aber für mich ist der entscheidende Maßstab die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Jesus Christus hat gesagt, er ist Gottes Sohn. Und Johannes bestätigt es. Gott hat Zeugnis gegeben über seinen Sohn, als Jesus damals zur Taufe ging. Wir fragen, worauf gründet sich die Gewissheit der Menschen in der Bibel? Zweite Tatsache, Jesus Christus lebte ein unvergleichliches Leben. Er war nie auf der Verliererstraße. Er unterlag nie dem Fallgesetz der Sünde, was in deinem und meinem Leben oft so mächtig ist. Die Sogkraft der Hölle war in ihm aufgehoben. Kein Egoismus hat ihn jemals blockiert. Keine Eigensucht, keine Ehrsucht. Er war immer für die anderen da. Welcher Mensch kann das? Das konnte nicht mal Mutter Teresa. Er war immer für die anderen da. Selbst im Sterben half er noch seinem mitgekreuzigten Kollegen, hätte ich beinahe gesagt, ja, in Anführungsstrichen, der neben ihm hing, zum ewigen Leben, dem Hauptmann, dem noch die Augen aufgingen. Er kümmerte sich um seine Mutter, dass seine Mutter gut versorgt war. Selbst im Sterben dachte er noch an andere. Er hat wirklich ein unvergleichliches Leben gelebt. Aber hören Sie, er stand einmal vor seinen Feinden und konnte sagen, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie mussten verstummen. Er war ohne Sünde. Er hat nie Gottes Gebote übertreten. Wenn Menschen, die es gut mit uns meinen, uns unser Leben anschauen, wie viel Fehler werden sie dann schon sehen? Menschen, die es gut mit uns meinen. Und erst die, die mit der Lupe gucken, die mit Argusaugen gucken, wie viele Fehler, wie viel zu kurz kommen, wie viel Lieblosigkeit und auch, ja, Sünden werden sie in unserem Leben entdecken. Bei Jesus, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und sie mussten alle verstummen. Er war ohne Sünde, er hat unvergleichlich gelebt. Doch das hätte uns noch nicht in den Himmel bringen können. Keinen von uns, keinen einzigen Menschen. Das wäre noch zu wenig gewesen. Es musste eine dritte Tatsache hinzukommen. Jesus Christus ist auch unvergleichlich gestorben. Nun, das muss ich erklären. Wieso ist er unvergleichlich gestorben? Es hat doch viele Menschen gegeben, die irgendwie heldenhaft, heroisch, imponierend gestorben sind. Manchmal sogar Heiden. Ich denke an den griechischen Philosophen Sokrates, 469 bis 399 vor Christus. Er wurde interessanterweise ähnlich wie Jesus wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Er hatte die griechischen Götter gelästert, den Zeus oder wen. Und dann nahm er einen Becher mit Gift und trank ihn ex in einem Zug. Und als er schon das Gift in seinem Leibe hatte, diskutierte er noch mit seinen Freunden über die Unsterblichkeit der Seele, bis er vom Stuhl sank und verschied. Ist das nicht ein heldenhafter Tod, ein imponierender, ein heroischer Tod geradezu von Sokrates, dem griechischen Philosophen? Wie kann ich sagen, Jesus sei unvergleichlich gestorben? Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments, vor allem des Hebräerbriefs, ist Jesus gar nicht so heldenhaft gestorben, gar nicht heroisch, sondern mit viel Geschrei und Tränen. Wie kann ich sagen, er sei unvergleichlich gestorben? Wissen Sie, Golgatha war keine Matthäus-Passion, wie sie in der Passionszeit auch hier in Fulda in großen Kirchen manchmal dargeboten wird. Golgatha war auch kein Oberammergau. Wenn da so ein Dorfschauspieler alle 10 Jahre lang ans Kreuz gebunden wird für 20 Minuten, dann steigt er hinterher runter vom Kreuz und geht in seine echte bayerische Kneipe und zapft echtes bayerisches Bier. Weil es das ja im Himmel nicht gibt, ja, zapft das da. Und Sie sehen, Golgatha war kein Oberammergau, sondern da ist Jesus qualvoll verröchelt in Sonnenglut, mit Nägeln in seinem zerschundenen Leib. Er, der vom Himmel gekommene, sündlose, reine, heilige Sohn Gottes, starb dort am Kreuz. Eine jammervolle Gestalt, vor der alle Umstehenden ihr Angesicht verbargen. Wie kann ich sagen, er sei unvergleichlich gestorben? Schauen Sie, alle, die ich eben erwähnt habe, den Sokrates und auch Menschen hier in Fulda, im Landkreis Fulda und Umgebung, die mit dem Sterben fertig werden, die machen nicht viel Aufsehen, die kriegen eine Krankheit und gehen dahin. Ja, sie werden mit dem Sterben fertig. Das gibt es. Auch Nichtchristen werden manchmal erstaunlich gut mit dem Sterben fertig. Aber Jesus ist doch dort am Kreuz nicht nur mit dem Sterben, sondern mit dem Tode fertig geworden. Die Bibel sagt, der Tod ist der letzte Feind. Den hat er dort besiegt am Kreuz, weil er als Sündloser starb. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist Tod. Wenn Jesus nur eine Sünde begangen hätte, nur einmal, gelogen, einmal gestohlen, einmal eine Frau begehrlich angeschaut, dann hätte ihn der Tod festgehalten. Dann hätte ihn Gott nicht auferwecken können. Aber das ist der Beweis, dass er ohne Sünde gestorben ist, weil Gott ihn auferwecken konnte. Er hat den Tod besiegt. Und damit bin ich auch bei der vierten Tatsache angelangt, nämlich ohne die würde immer noch keiner von uns den Himmel jemals sehen können. Jesus Christus ist auch unvergleichlich auferstanden. Unvergleichlich auferstanden. Jetzt wissen einige von Ihnen, dass es ja vor Jesus auch schon Menschen gegeben hat, die auferweckt wurden. Sogar im Alten Testament haben die Propheten Elia und Elisa jeweils einen Menschen auferweckt. Jesus selbst hat mindestens drei vom Tode zurückgeholt. Den Jüngling von Nain, die Tochter des Jairus, den Lazarus, der schon 4 Tage tot war. Wieso kann ich sagen, Jesus sei unvergleichlich gestorben und unvergleichlich auferstanden? Weil wir müssen fragen, wohin sind die auferstanden, die wir eben genannt haben? Die sind zurück auferstanden, wieder in ihr altes Leben hinein, wieder in ihren sterblichen Leib, und eines Tages mussten sie noch einmal sterben, die Ärmsten, möchte ich da fast hinzufügen. Allein Jesus ist nach vorne auferstanden. Er hatte nach seiner Auferstehung einen Geistleib. Er konnte mitten in die Schar seiner verängstigten Jünger hineintreten und sagen, seht meine Hände, seht meine Seite, in die der Speer gestochen hatte, seht die Male in meinen Füßen. Er war lebendig unter ihnen. Er hat sich ihnen gezeigt, auch der Skeptiker Thomas. Es gibt auch Menschen, die sind skeptisch, die sind sehr gründlich. Denen kann man kein X für ein U vormachen. Das ist auch gut so. Aber selbst der Skeptiker Thomas, der keinen Versicherungsvertrag unterschrieben hätte, ohne das Kleingedruckte zu lesen, selbst er wurde überzeugt, dass der Auferstandene vor ihm stand. Und er fiel nieder und sagte das Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Er war der erste Mensch, der Jesus Gott nannte. Und ich muss noch etwas sagen. Es gibt Menschen, sogar Theologen, die sagen, ja, Jesus ist auferstanden, natürlich. Er ist im Glauben seiner Jünger auferstanden. Die hatten alles auf eine Karte gesetzt und nun war Jesus tot und da wollten sie sich damit nicht abfinden. Und dann haben sie gesagt, komm, wir erzählen weiter von ihm, wir predigen von ihm. Er ist in die Predigt auferstanden, ins Kerygma, heißt das in der Theologensprache, ja? Und das ist Unsinn. Wenn wir die neutestamentlichen Berichte lesen, sehen wir, Jesus ist nicht im Glauben seiner Jünger auferstanden, sondern geradezu gegen den Glauben seiner ungläubigen Jünger. Die konnten es selbst alle nicht fassen am Anfang, brauchten mehrere Erscheinungen des Auferstandenen, bis sie es endlich glaubten. Jesus Christus ist auferstanden, er lebt und einem Lebendigen kann man begegnen. Er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt, er ist näher als die Luft, die wir atmen. Einem Lebendigen kann man begegnen, mir ist er begegnet vor bald 40 Jahren. Gerhard Röchow hat es bezeugt, dass er den Auferstandenen kennenlernen durfte und ihm nachfolgt und ihn liebt. Und so auch manche hier in diesem Raum. Und darum wollen wir sehen, Jesus ist auferstanden. Ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht von bestimmten Medien irreleiten. Wissen Sie, meistens ist die öffentliche Meinung gegen Gott und gegen seine Wahrheiten gerichtet. Das ist leider so. Nicht immer glücklicherweise, aber meistens. Ich glaube der Bibel, ich glaube der Heiligen Schrift. Und wenn sich das als Fehler herausstellen sollte, das, was ich nicht glaube, aber ich habe ein überzeugtes, ein sinnvolles, ein reiches Leben hier und ich bin gewiss, dass die Bibel Wahrheit ist, aber stellen Sie sich vor, Sie glauben, das stimmt nicht mit der Auferstehung und es wird überhaupt nie jemand zurückkommen, es ist nach dem Tode alles aus. Stellen Sie sich vor, Sie irren sich, ich werde nicht viel verlieren, aber Sie werden eine ganze Ewigkeit verlieren. Das muss uns doch als denkende Menschen bewegen. Und darum, Sie sehen diese 4 Tatsachen, auf die gründete sich die Gewissheit der Männer und Frauen in der Bibel. Und auch Ihre Gewissheit könnte sich darauf gründen. Nun stellen wir die 2. Frage. Sie müssen das nicht hochrechnen. Wir haben den längsten Punkt bereits hinter uns, ja? Sie dauern nicht alle so lang wie der erste. Wie gelange ich zu der Gewissheit? Heute, im Atom- und Computerzeitalter, dass alles, was wir eben gesehen haben, diese vier Punkte, diese Tatsachen, das war vor 2000 Jahren auf einem anderen Kontinent. Wie kommt das heute in mein Leben hinein? Antwort: für Wahrhalten genügt nicht. Ich kann Ihnen verraten, ich habe das immer für wahr gehalten, solange ich denken kann. Ich habe schon mit 3 Jahren an Jesus Christus geglaubt, haben mir meine Eltern später erzählt, ja. Und ich konnte mit einem Whiskyglas in der Hand an der Theke meiner Stammkneipe stehen und im halb betrunkenen Kopf zu meinen Freunden sagen: Doch, ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ja, ich glaubte das, ich hielt das für wahr, aber es hatte keine Auswirkungen in meinem Leben. Dieser Jesus Christus war nicht in meinem Leben Herr, er war nicht Wirklichkeit, er war nur hier oben irgendwo abgehakt intellektuell. Für Wahrhalten genügt nicht. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Er muss in unser Leben hineinkommen. Johannes schreibt: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sehen Sie, das macht den Unterschied aus. Den Sohn haben bedeutet, ihn in seinem Leben haben, als Retter und Herrn. Und den hat niemand von Geburt in seinem Leben. Die Sakramente haben ihn auch nicht in unser Leben gebracht. Eine Kirche kann ihn nicht in unser Leben bringen. Gute Freunde, unsere Eltern können ihn nicht in unser Leben bringen. Wir selbst müssen ihn einladen, in unser Leben zu kommen. Schauen Sie, derselbe Johannes schreibt in seinem Evangelium: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht, die Legitimation, Kinder Gottes zu werden. Man muss Jesus Christus aufnehmen, willentlich, nicht in Gestalt einer Hostie, sondern im Gebet einladen: Komm in mein Leben und sei mein Herr und mein Retter. Manche von Ihnen kennen den Namen Werner Gitt. Professor Dr. Werner Gitt, der ehemalige Leiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, er hat einmal ein wunderbares Bild gebraucht. Und hier sind sogar Kinder unter uns heute Abend, aber auch wir Erwachsenen verstehen ja Illustrationen viel besser. Hier sehen wir einen riesen Tanker mit Containern beladen. Ich weiß nicht, was er bringt, ob er aus Japan kommt oder Korea und lauter Samsung-Handy da drin hat oder was immer. Er ist tausende von Meilen über die Weltmeere gefahren und er kommt im Hamburger Hafen an und fährt nur bis zu einer bestimmten Stelle. Da stoppt er und dann kommt ein kleines Boot, das Lotsenboot. Und die Strickleiter wird runtergelassen und der Lotse geht an Bord dieses Riesenschiffes, 300 Meter lang. Und dann kommt ein Augenblick, den nennen die Fachleute Kommandowechsel. Der Kapitän, der das Schiff tausende Meilen über die Meere gesteuert hat, er tritt an die Seite und der Lotse übernimmt das Kommando, weil der kennt den Hamburger Hafen wie seine Westentasche und er lotst das Schiff genau an den Platz, wo die Ladung gelöscht wird. So habe ich das jetzt in meiner unfachmännischen Weise beschrieben. Aber das nennt man Kommandowechsel und das ist ein sehr gutes Bild für eine echte Bekehrung, für einen Herrschaftswechsel im Leben eines Menschen. Jesus Christus will in unser Leben kommen und der Kapitän unseres Lebensschiffes werden. Er will nicht auf dem Deck wie ein Matrose das Deck schrubben oder in der Kombüse die Kartoffeln schälen. Er will der Kapitän unseres Lebens werden. Mach ihn zum Herr und Retter deines Lebens, indem du sagst: Herr Jesus Christus, ich glaube an diese Tatsachen, die wir eben gehört haben, dass du der Sohn Gottes bist, dass du ein unvergleichliches Leben gelebt hast, unvergleichlich am Kreuz gestorben bist, unvergleichlich auferstanden bist, dass du lebst und dass du jetzt in mein Leben kommen kannst, heute, ganz gleich wie alt wir sind, jetzt willst du in mein Leben kommen, ein Herrschaftswechsel. Jesus Christus will der Kapitän werden. Im Neuen Testament steht 522 Mal, dass er der Herr ist, der Kyrios. Aber das alles nützt nichts, wenn er nicht der Herr meines Lebens ist. Meines Lebens ist er. Wie es bei Ihnen, wie es bei dir aussieht, musst du selbst ehrlich beantworten. Wir fragten, wie kommt diese Gewissheit in unser Leben. Jesus Christus bringt sie mit. Er muss in unser Leben kommen. Wenn wir ihn nicht haben, können wir diese Gewissheit nicht haben. Höchstens eine eingeredete, eine gefakte, ja, eine gefälschte, eine Scheingewissheit, aber nicht die wahre, echte Gewissheit, die Kinder Gottes kennen. Dritte Frage, was bestätigt die Gewissheit? Sie müssen wissen, wenn man einmal sich für Jesus Christus entschieden hat, wenn man diese ganz wichtige Entscheidung getroffen hat, zu sagen, komm in mein Leben, ich will dir gehören, ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen, ich will dich lieben, ich will dir gehorchen, du sollst mein Herr sein. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, ist das nicht so, dass man dann durch das Leben geht und alles ist locker flockig, sondern die Bibel spricht von Anfechtungen, von Widerständen, von Verfolgung sogar. Nicht alle Menschen auf der Erde sind begeistert, wenn jemand sagt, ich gehöre jetzt Jesus Christus und ich folge ihm. Da gibt es unter Umständen Ablehnung, Widerstand zu ertragen. Und darum fragen wir, was bestätigt die Gewissheit? Ich muss wieder zuerst negativ formulieren, nicht das Gefühl. Gefühle sind eine wunderbare Sache. Gott hat uns so geschaffen, wir sind eine Einheit aus Wille, Verstand und Gefühl, wir Menschen. Gott ist nicht gegen Gefühl, aber Sie müssen wissen, Gefühle sind sehr launisch und sehr wechselhaft und sie begründen gar nichts. Und es gibt vor allen Dingen einen großen Unterschied zwischen Gefühl und Gewissheit. Gefühle gehen in den Krisen unseres Lebens baden, das sind die weg, über alle Berge, während Gewissheit noch fester werden kann und triumphieren kann. Wie anders hätten jene Märtyrer im Baltikum, als sie um ihres Glaubens willens zur Hinrichtung geführt wurden, wie anders hätten sie ihren Henkern zurufen können, grüßt uns die Sterbenden, wir gehen ins Leben. Meinen Sie, das war ein religiöses Gefühl? Niemals. Die Gefühle waren über alle Berge. Das war felsenfeste Gewissheit, die sogar angesichts des Todes triumphieren konnte. Gefühle gehen baden. Spätestens bei den nächsten Zahnschmerzen sind die schönsten Gefühle, die wir haben, haben wir nur noch ein Gefühl, ein Schmerzgefühl. Ja? Die gehen baden, die Gefühle. Aber Gewissheit kann sogar noch fester werden. Also nicht Gefühle, sondern das Wort Gottes. Wir haben vorhin bis Vers 13 gelesen und hier steht er nochmal, diese zentnerschwere Aussage, ein Satz des Neuen Testaments, Wahrheit Gottes, solches habe ich euch geschrieben, schreibt Johannes an die Empfänger seines Briefes, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr hofft, damit ihr wünscht, damit ihr sehnt, nein, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Geschrieben, damit ihr wisst. Nun muss ich Ihnen kurz etwas illustrieren. Ich komme ein bisschen herum in unserem Land und manchmal noch darüber hinaus und ich mache überall dieselbe Beobachtung. Dort, wo Menschen mit ihrer Bibel leben, wo die Menschen erkannt haben, Gottes Wort ist Wahrheit, die Bibel, die Heilige Schrift und sie leben mit ihrer Bibel und sie lesen fleißig darin. Und sie lieben das Wort Gottes und sie senken ihre Wurzeln tief hinein in das Wort Gottes. Da haben diese Menschen Gewissheit und diese Gewissheit wird immer wieder neu bestärkt und bestätigt und gefestigt. Auch in einer Anfechtungssituation wird sie immer wieder gefestigt, wenn sie lesen in dem Wort Gottes. Dann gibt es aber auch andere, die gehen sehr großzügig mit der Bibel um. So alle 3-4 Wochen schauen Sie mal kurz rein. Wenn der Abschnitt zu lang ist, dann lassen Sie es lieber. Und das ist eine ziemlich leichtfertige, ja sogar gefährliche Haltung. Denn solange es uns gut geht, kommen wir damit durch. Aber wenn wir in eine schwere existenzielle Krise kommen sollten, wie es jenem Mann ging, der plötzlich mit der Diagnose leben musste, einen Gehirntumor zu haben. Und da rief mich seine Frau an, ich wohne in Hünfeld, da rief mich seine Frau an und sagte, Wilfried, du musst sofort kommen. Ja, da musste ich mit Blaulicht von Hünfeld nach Karlsruhe fahren, weil da war jemand auf der Intensivstation und ich fand einen Mann vor, ein Häufchen Elend. Jemand, der 40 Jahre lang in solchen Veranstaltungen gesessen war, aber er hatte keinen Boden unter den Füßen, nur Sand, keine Gewissheit. Er war so durch den Wind, wie man sagt. Und natürlich habe ich ihm Zuspruch gegeben, aber damals habe ich gesagt, wenn ich Gelegenheit habe, ich werde es den Leuten sagen, ihr kommt nicht durch mit so einem oberflächlichen Glauben. Unser Glaube muss gegründet sein im Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, ich hatte noch nie einen Gehirntumor. Ich wünsche mir auch keinen, ja? Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation eben sich dann fühlt, aber ich stand auch schon vor Eingriffen, vor Operationen und so weiter. Und das ist vielleicht nicht so anders, nicht so sehr verschieden. Und darum bitte ich Sie, auch die Christen hier unter uns, lassen Sie uns glauben, was in der Bibel steht. Lassen Sie uns fleißig die Bibel lesen und wir werden immer wieder bestätigt. Noch etwas bestätigt unsere Gewissheit. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der nicht sichtbar ist, aber seine Wirkung kann man erfahren. Ich darf ein Wort von Paulus ergänzen. Paulus schreibt einmal in seinem Brief an die Römer, denn sein Geist, Gottes Geist, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann ich nicht beschreiben, das muss man erleben, wie der Geist Gottes dem eigenen menschlichen Geist Zeugnis gibt, dass man ein Kind Gottes ist. Wissen Sie, aber ich habe erfahren, wie der Heilige Geist das macht. Er gebraucht oft ein Schriftwort, er gebraucht oft ein Bibelwort. Ich denke an eine Verwandte, an eine Tante von mir, die Schwester meines Vaters. Sie war sehr angefochten, im hohen Alter bereits über 90 Jahre. Und sie war sehr, sehr angefochten, aber sie war ein Kind Gottes, über Jahrzehnte ein Kind Gottes gewesen. Und nun war sie in dieser Anfechtung. Und dann gab ihr ein Bibelwort wieder die volle Gewissheit zurück. Sie schlug auf Jesaja 43, Vers 1. Ein Wort aus dem Alten Testament, da steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dieses Wort hat der Geist Gottes gebraucht, um ihrem Geist Zeugnis zu geben. Du bist doch mein Kind, es ist alles gut, ich werde dich bald zu mir holen. Und so war es dann auch. Sehen Sie, der Heilige Geist kann Zeugnis geben. Er kann ein Bibelwort gebrauchen, er kann es auf andere Weise machen, aber der Geist Gottes. Noch eines will ich erwähnen, die Veränderung meines Lebens. Schauen Sie, wo Christus einkehrt, da kehrt er auch aus. Manchmal mit eisernem Besen, da verändern sich Menschen von innen heraus. Natürlich wird die Veränderung größer sein bei einem Menschen, der in allen Sünden gelebt hat, der sich aus der untersten Gosse bekehrt hat, ja, oder ein gutbürgerlicher in Silberstreifen, Nadelstreifenanzug mit Krawatte und so weiter. Da wird es vielleicht nicht so auffällig sein, seine Veränderung, aber Menschen werden sich verändern von innen heraus, denn Paulus schreibt, wenn jemand in Christus ist, wenn er ein neues Leben in Christus begonnen hat, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das kommt von innen, da muss man nicht an Leuten äußerlich herumdoktern, jetzt geh mal zum Friseur und jetzt zieh mal das an und nein, nicht von außen an den Leuten herumdoktern, sondern der Geist Gottes verändert von innen. Gebundene Leute, die gebunden waren an Geld oder Besitz, sie lernen die Hände zu öffnen und auch zu geben. Unversöhnliche Leute, die immer schnell fertig waren mit jedem anderen, immer waren die anderen schuld, die lernen auch zu vergeben und in guten, geordneten Beziehungen zu leben. Und auch gebundene Leute, die an Nikotin, Alkohol, Tabletten, Drogen, Pornografie gebunden sind, sie werden frei, nicht immer schlagartig. Leider nicht immer schlagartig, manchmal ist das noch ein langes Ringen, aber sie werden frei, sie werden von innen heraus verändert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bevor ich mit dem letzten Punkt schließe, möchte ich Ihnen gerne noch an dieser Skizze etwas verdeutlichen, das mir sehr wichtig geworden ist. Einige kennen das sicher schon von uns. Man kann von Deutschland aus auf verschiedene Weise in die Schweiz gelangen. Ich muss öfters in die Schweiz und dann fahre ich manchmal bei Basel über die Autobahn Und ich muss da oft Bücher verzollen, da am Zoll. Und dann stehe ich da und ich weiß genau, wo die Grenze ist. Da ist ein Grenzstein. Hier bin ich noch in Deutschland. Aber wenn ich einen großen Schritt mache, bin ich in der Schweiz. Die Grenze ist genau vermessen. Da kann ich mit einem Schritt von Deutschland in die Schweiz. Ich kann aber auch über den Bodensee fahren. Hier ist Friedrichshafen und da gibt es eine Fähre, die führt rüber nach Romanshorn. Da bin ich auch schon rüber gefahren, mit dem Auto auf der Fähre drauf. Und da läuft die Grenze irgendwo auf dem Bodensee und man kann, da steht kein Grenzstein und kein Schlagbaum und nicht mal eine Boje zeigt, ob man noch auf deutschem Territorium ist oder schon in der Schweiz. Sie verstehen, was ich sagen will. Hier, es gibt Menschen, die bekehren sich, die kehren um zu Gott in einem punktuellen Erlebnis. Die kommen in eine solche Veranstaltung, sind noch unentschlossen oder zögernd oder zweifelnd und werden überzeugt und gehen als Christen nach Hause. Sowas gibt es manchmal, sehr selten. Aber das gibt es. Und es hat dann auch oft schon eine lange Vorgeschichte gehabt. Aber dann gibt es auch Menschen, die schwimmen so über den Bodensee. Und da kann es ein Prozess sein. Da kann es einige Jahre dauern, bis man das, die Botschaft der Bibel immer besser und klarer versteht. Bis man sich auch immer mehr im Licht Gottes sieht. Bis man verstanden hat, dass man ein Sünder ist, der Gnade von Gott braucht, der gerettet werden muss, der auch diesen Tod Jesu am Kreuz braucht, um einmal in den Himmel zu kommen. Und dann, wenn dieser Entschluss gereift ist, dann gehen die Menschen über die Linie und da weiß man es meistens erst sicher, wenn man in Romanshorn, also auf der Schweizer Seite, auf festem Boden wieder steht. Dann weiß man es ganz sicher. Jetzt bin ich in der Schweiz, ja. Hier ist irgendwo so ein Übergang, so eine Grauzone, aber jetzt bin ich in der Schweiz angekommen. Und vielleicht sind hier auch Menschen, die kommen aus einem christlichen Elternhaus und die sind so über den Bodensee gefahren mit der Fähre, ja. Wichtig ist, dass sie heute wissen, ich weiß, ich bin auf Schweizer Boden. Ich bin auf der rechten Seite angekommen. Was meint ihr, wie die Schweizer glücklich waren, als ich das mal in der Schweiz erzählt habe? Ja? Es ist Seligkeit, auf Schweizer Boden zu leben. Nein, das ist völlig uninteressant. Wichtig ist, Christus zu haben, ihm zu gehören. Das ist das Entscheidende, ob in Deutschland, Schweiz oder Rumänien oder sonst irgendwo. Wir haben noch eine letzte Frage. Was vernebelt die Gewissheit? Ich sagte eben schon, das Heil hat man nicht so in der Hosentasche und marschiert daher und es kann einem nie mehr was passieren. Der Teufel ist ein böser Teufel, hat Martin Luther einmal gesagt. Er kommt immer mit derselben Taktik. Ach, sollte Gott gesagt haben, sollte das alles stimmen, was in der Bibel steht, sollte es wirklich nur einen Weg zu Gott geben, nur der Glaube an Jesus Christus, sollte wirklich er von einer Jungfrau geboren sein und so weiter und so weiter. Immer dieselbe Taktik. Und da können wir uns nur wehren wie Jesus Christus selbst und sagen, es steht geschrieben. Ich glaube, was die Bibel sagt. Es steht geschrieben. Die Bibel ist vertrauenswürdig. Ich habe sie seit 38 Jahren fast jeden Tag gelesen und ich bin so dankbar für das Wort Gottes, für die Bibel, für die Wahrheit der Schrift. Und wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie dieselbe Entdeckung machen. Noch etwas könnte unsere Gewissheit vernebeln, bewusste, unvergebene Schuld. Wenn Christen wieder anfangen, es großzügig zu nehmen mit Sünde, wenn sie zum Beispiel zusammenleben in einer Beziehung, ohne verheiratet zu sein, aber wie ein Ehepaar leben, da hat die Bibel etwas zu sagen. Die Bibel hat auch in ethischen Bereichen die Wahrheit, der wir folgen sollten. Oder wenn Menschen es großzügig nehmen und die Steuern nicht so bezahlen, wie sie sollten. Steuererklärungen frisieren, fälschen oder Versicherungsanträge oder BAföG-Anträge oder irgendwelche Formalitäten falsch ausfüllen. Dann ist es Betrug, dann ist es unvergebene Schuld. Oder wenn sie mit einem Menschen im Unfrieden leben und ihm einfach nicht vergeben wollen, obwohl sie es könnten, aber sie wollen nicht. Sie sagen, nein, das vergebe ich dem nicht. Dann, man kann nicht auf Dauer mit unvergebener Schuld leben, bewusste unvergebene Schuld und gleichzeitig die Heilsgewissheit behalten. Das geht nicht. Der Heilige Geist macht mit keiner Sünde Frieden. Das beißt sich. Und Sünde verjährt auch nicht, sondern sie muss vergeben werden. Und darum sollten wir auch als Christen immer darauf achten, dass wir in ganz geordneter Beziehung mit unserem Herrn leben und auch mit unseren Mitmenschen. Und ein letztes muss ich noch erwähnen, es wäre unfair, das nicht zu erwähnen, Christen können krank werden, Christen können Gallensteine bekommen, sie können Rheuma bekommen und sie können auch Depressionen bekommen. Christen können alle Krankheiten bekommen, die Nicht-Christen auch bekommen. Da macht Gott gar keinen Unterschied. Und wenn Christen an Depressionen leiden, die können viele Ursachen haben. Wenn es nur mit der Schilddrüse nicht stimmt, kann jeder von uns Depressionen bekommen. Dann kann man vorübergehend oder sogar ja, auf längere Zeit die Heilsgewissheit verlieren. Das ist nun leider so, dass man als Begleiterscheinung dieser Krankheit dann eben auch das nicht mehr fassen kann. Aber das heißt doch nicht, dass man sein Heil verliert. Man kann es subjektiv nicht mehr fassen, nicht mehr glauben, für sich in Anspruch nehmen, aber man hat deswegen nicht sein Heil verloren. Jesus sagt einmal, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine Aussage, ein Versprechen Jesu. Er sagt, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Nun haben wir schon das Signal bekommen, dass ich bald aufhören soll. Das mache ich auch, ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Angenommen, damit möchte ich schließen, angenommen, nur mal angenommen, Sie oder du, wenn ich so sagen darf, ich möchte niemand zu nahe treten, müsstest heute noch sterben, was ja wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, ja. Wir wollen nur mal einen Augenblick annehmen. Du müsstest heute noch sterben. Und dann stehst du plötzlich in der anderen Welt vor Gott. Gott ist deine Wirklichkeit, der Schöpfer des Universums. Dann stehen wir kleine Menschen vor dem großen Gott. Und er fragt, warum soll ich dich in den Himmel hineinlassen, in meinen Himmel? Dann bleiben uns aber solche Sätze, wie an Fasching gesungen wird, im Halse stecken, weil wir so brav sind, ja? Was werden wir dann sagen? Was werden wir dann antworten, wenn Gott fragt, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Ich hoffe, jeder hat verstanden, dass wir dann keine Taufbescheinigungen bringen brauchen. Ich sagte gestern Abend, noch nie hat irgendeine Taufe einen Menschen in den Himmel gebracht. Nie. Weder Kindertaufe noch Erwachsenentaufe, Begießen, Besprengen, was immer noch da gemacht wird. Noch nie hat eine Taufe einen Menschen in den Himmel gebracht. Ist ein Irrtum. Wenn Sie so gelehrt wurden, bitte hinterfragen Sie das. Die Bibel lehrt das nicht. Und Sie können auch Ihre Spendenquittungen zu Hause lassen, Ihre Zuwendungsbestätigungen, die werden Ihnen auch nicht helfen. Sondern, ich mach's kurz, ich bin überzeugt, dass wir gar nichts sagen können, niemand von uns. Denn die Bibel sagt, dass wir auf 1000 Fragen Gottes nicht eine Antwort geben können. Ich werde dastehen und verstummen. Ich bleibe jetzt mal bei mir. Ich werde dastehen und werde verstummen vor Gott. Aber, hören Sie, ich bin absolut gewiss, dass in diesem Augenblick Jesus, der Sohn Gottes, mein Heiland, mein Mittler, mein Bürger, mein Freikäufer, mein Erlöser zwischen den heiligen Gott und mich sündigen Menschen hintreten wird und wird sagen, Vater, was hat er gesündigt? Ich habe alles bezahlt mit meinem Blut. Ich habe alles gut gemacht. Ich bürge für ihn. Und dann darf ich mich wie ein Kind in einer Gefahrensituation, sich unter dem Mantel der Mutter in Sicherheit bringt, birgt, darf ich mich in Christus bergen. Und die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verstehen Sie? Nicht etwas an mir, was ich vorweisen könnte. Da können sogar manche von Ihnen, die mich besser kennen, sagen, was, du, ich sehe noch manches an dir, ich sehe noch so viel an dir, Ungeduld und dies und jenes, ja. Ja, dann sage ich, ist noch viel schlimmer, als du ahnst mit mir, ist noch viel schlimmer und doch angenommen und doch errettet und doch weiß ich, ich darf in die Wohnung, die bereitet ist. Das ist echte biblische Heilsgewissheit. Und Martin Luther sagt einmal, wer diese Heilsgewissheit leugnet, der speit den Glauben aus, der hat es nicht verstanden. Das ist die Botschaft der Bibel und die gilt jedem, die gilt auch Ihnen oder dir, mein lieber Freund, der du gekommen bist. Ich habe eben nicht gesehen, wer sich gemeldet hat und wer sich nicht gemeldet hat. Der Gerhard war einfach mal ein bisschen keck und hat mal so gefragt und das fand ich gut, wie er das gemacht hat. Aber ich habe nicht gesehen, wer sich da gemeldet hat. Du musst dich auch nicht melden. Du musst es aber in deinem Herzen wissen. Und ich würde jeden so gerne bitten, klären Sie diese Frage. Kläre diese Frage. Lebe nicht weiter dahin in Ungewissheit oder sogar in Unheilsgewissheit. Lebe nicht weiter dahin, sondern sag, ich muss Gewissheit bekommen. Ich will alles dran setzen. Ich muss das wissen, wo ich einmal sein werde. Ob ich im Licht aufwache bei Gott oder in ein Nachtgrauen gehe, ohne Morgenrot. Ich muss eine Antwort haben. Bitte schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Wenn Sie Gott angesprochen hat heute Abend, wenn er Sie gerufen hat, wenn Sie sehen, das ist doch vernünftig, was wir hier gehört haben. Wir müssen doch nicht glauben, dass das Wasser berghoch fließt. Wir sollen doch vernünftige Dinge glauben, ja? Ich will das glauben. Ich will ein Leben mit Christus führen. Dann sprechen Sie jemanden an, den Sie kennen, dem Sie vertrauen. Sprechen Sie jemanden an. Sprechen Sie mich an. Ich habe noch Zeit. Ich habe keinen Termin mehr heute Abend, ja? Ich bin gerne noch bereit, mit Ihnen zu sprechen. Man kann sich hier auch zurückziehen in einem Raum, wo man die Türe schließen kann. Wir können unter vier Augen reden. Und ich bin auch gerne bereit, mit Ihnen zu beten. Stichwort beten. Ich möchte gerne diesen Vortrag mit einem Gebet abschließen. Sie dürfen gerne sitzen bleiben, wenn wir uns vielleicht neigen, die Augen schließen oder offen lassen, wie Sie wollen. Und ich möchte gerne beten. Herr, unser Gott und Vater, ich möchte dir heute Abend mit allen meinen Brüdern und Schwestern von ganzem Herzen danken, dass es in der Bibel wirklich Gewissheit gibt, dass du nicht nur irgendwie von ferne winkst mit der Errettung, sondern dass du sie wirklich schenkst, dass man sie erfahren kann, dass man frei und froh werden kann durch den Glauben an Jesus Christus und geborgen werden kann. Herr, ich danke dir, dass ich in der Wirklichkeit und in der Geborgenheit des Glaubens meinen Weg gehen darf. Und ich bitte für meine lieben Gäste, für unsere lieben Gäste, die hierher gekommen sind heute Abend, die vielleicht bewegt sind von dieser Frage, die gemerkt haben, oh, das ist so wichtig, ich muss eine Antwort finden. Gib ihnen Mut, gib ihnen Glaubenskraft, gib ihnen ja den Schneid, eine neue Entscheidung zu treffen, einen neuen Weg einzuschlagen. Und wenn sie Hilfe brauchen, gib ihnen den Mut, jemanden anzusprechen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir Christen fröhlich unseren Weg weitergehen und dass Gäste, die gekommen sind und diese Frage noch offen haben, dass sie bald zu dieser Gewissheit gelangen. Darum bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, ich kann Sie nicht mehr einladen, morgen Abend wieder zu kommen. Leider sind die drei Abende wie im Flug vorübergegangen. Aber es gibt ja Gemeinden, in denen man Sonntag für Sonntag das Wort Gottes hören kann. Hier oder an anderen Orten hier in Fulda oder auch in Hünfeld oder Bad Kissingen oder wo Sie immer herkommen, wo die nächsten Gemeinden sind. Aber was ich Ihnen noch anbieten kann, wie an jedem der Abende, da hinten rechts an der Fensterfront ist ein Tisch und da liegt von diesem Büchlein Jesus ist der Weg ein ganzer Stapel und da sind 12 Vorträge drin, leider nicht der von heute Abend, der ist hier leider nicht drin, aber die anderen, die beiden Vorträge von gestern und vorgestern sind hier drin und noch 10 weitere. Wenn Sie den Vortrag von heute Abend nochmal nachhören wollen, ich bin gebeten worden zu sagen, damit hier nicht massenhaft CDs gebrannt werden müssen, gibt es einen einfacheren Weg. Gehen Sie auf die Homepage der Bibelgemeinde Fulda, das finden Sie, geben Sie einfach bei Google ein, Bibelgemeinde Fulda, und dort sind alle 3 Vorträge, die man dann anhören kann, downloaden kann, dann verschwenden wir keine Ressourcen und so weiter. Und das ist völlig kostenfrei. Hören Sie es von der Homepage, wenn Sie es nochmal hören möchten. Wer sagt, ich habe kein Internet, der darf sich ja zu Benjamin Erler gehen, der dort hinten am Mischpult sitzt und der kriegt dann bestimmt auch eine CD. Also nehmen Sie das Büchlein mit, machen Sie davon Gebrauch. Die sind schon alle bezahlt, nehmen Sie die mit gutem Gewissen mit. Wenn jemand nicht gekommen ist, den Sie eingeladen hatten, nehmen Sie dieser Person bitte auch so ein Büchlein mit, solange der Vorrat reicht. Heute Abend konnte ich nicht viel sagen über die Schritte, wie man nun genau zu Gott kommt. Das war heute nicht möglich, weil wir eben andere Dinge sagen mussten. Aber da hinten liegt noch so ein schönes, sehr gut illustriertes Heft mit Skizzen illustriert. Wir sind so dankbar für dieses Heft, meine Frau und ich. Nehmen Sie das auch kostenfrei mit. Es heißt Schritte zu Gott und zeigt sehr schön, wie man den Weg in den Himmel zu Gott finden kann. Ja, das wollte ich Ihnen gerne noch anbieten. Ich stehe zur Verfügung zum Gespräch, aber wir hören noch einmal ein Lied von der Boygroup, darf man so sagen. Ich will euch nicht beleidigen. Ja, bitteschön. Es sind schon verheiratete Familienväter dabei. Ja, bitteschön.